Sukhothal. Kultur,
wo unter tut geht.
Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.
Schiller, oder was?
Nein, Irene, ich zitiere aus unserer heiligen Bundesverfassung, wo heute der neu gewählte Bundesrat Martin Pfister seinen Eid darauf abgelegt hat.
Ja, Potztausig. Du sag mal, kannst du das nochmal sagen?
Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.
Heiland Donner, also wenn man das hört, dann könnte man ja wirklich meinen, in unser Sozialwesen sei absolut lückenlos.
Ja, Irene, ich denke da eher an einen Emmentaler Käse. Es gibt noch viele Löcher zu füllen.
Wie die Käselandschaft in der Schweiz aussieht, um das geht es in der heutigen Sendung Subkutan. Wir untersuchen, wie unser Sozialwesen aufgebaut ist, was vom Staat übernommen wird und wo private Initiativen Lücken füllen. Beispielhaft porträtieren wir zwei Projekte, die genau so eine Lücke füllen, in ihren Strategien für ein langfristiges Bestehen aber sehr, sehr unterschiedlich sind. Das alles in der nächsten halben Stunde Subkutan.
Im ersten Beitrag hören wir, wie der Sozialstaat historisch gewachsen ist und schauen die drei Wege an, wie heute neue Innovationen ins Sozialwesen Eingang finden.
Im zweiten Beitrag stellen wir euch Sister Domestic Violence and Abuse Bern vor. Das ist eine Initiative, die aus Prinzip auf ehrenamtliches Engagement setzt und auf staatliche Finanzierung verzichtet.
Und zu guter Letzt beleuchten wir den langen Weg von einer privaten Initiative in Bern, die von Anfang an das Ziel hatte, in die staatliche Finanzierung aufgenommen zu werden. Innerhalb von 3 Jahren ist es am Verein RF Sur gelungen, die Notschaftsstelle Pluto als professionelles Angebot in die staatliche Finanzierung zu überführen.
Wie dass das gelungen ist, das gehört jetzt gerade bei Subkutan. Mein Name ist Irene Müller.
Und mein Name ist Hüseyin Aydemir. Cool, seid ihr dabei.
Subkutan.
Sozialwesen. Ein riesiges Feld zum Überblicken, wo es anfängt und aufhört. Da gibt es den Bund, der organisiert auf nationaler Ebene alle Sozialversicherungen. Dazu gehört AHV, DIV, Krankenversicherungen und Arbeitslosenversicherungen. Dann gibt es Kantone und Gemeinden. Die wiederum sind für das Angebot der sozialen Dienstleistungen zuständig. Das sind Sozialhilfe, Asylwesen, Angebot für Menschen mit Behinderungen und Kinder- und Jugendarbeit. In diesem Bereich sind Kantone zuständig.
Wir haben ungefähr 26 verschiedene Sozialsysteme, wenn man so will.
26 Kantone und somit 26 Sozialsysteme. Das sagt Matthias von Bergen. Er ist Dozent an der Berner Fachhochschule im Departement Soziale Arbeit. Mit ihm machen wir den Vogelflug über die Landschaft zum Schweizer Sozialwesen. Und wollen wissen, wie sich das System verändert und wie neue Innovationen darin aufgenommen werden. Ein Beitrag von Irene Müller.
26 Kantone und mit dem 26 verschiedene Sozialsysteme haben wir in der Schweiz, so der Matthias von Bergen. Huch. Also, wo sollen wir da anfangen?
Tja, schon mal Zuständigkeiten sind unterschiedlich. Eher in der westlichen Teil von der Schweiz sind vor allem Kantone zuständig und Gemeinden haben relativ wenig Kompetenzen. Und je weiter, dass man nach Osten kommt, das haben Gemeinden sehr viel mehr Kompetenzen.
In der Westschweiz wird also viel von den Kantonen, in der Ostschweiz viel von Gemeinden organisiert. Bern sieht da geografisch wie auch organisatorisch etwa in der Mitte. Viele Dienstleistungen in den Kantonen werden von Non-Profit-Organisationen übernommen. Wie genau die Organisationsstruktur in den einzelnen Kantonen aussieht, ist wiederum sehr unterschiedlich. Ein Beispiel findet sich bei den Wohnangeboten für Menschen mit Behinderungen. Im Kanton Luzern gibt es 2 Anbieter, die den ganzen Kanton abdecken.
Während im Kanton Bern in diesem Bereich wir über 100 Institutionen haben, die sich in sich nochmal von der Grösse her sehr stark unterscheiden, von kleinen Organisationen mit 10, 20 Wohnplätzen bis zu grossen Organisationen, die über 100 Leute leben.
Der Grund, warum die kantonalen Unterschiede so gross sind, ist historisch bedingt. Im Kanton Bern hat es viele Initiativen von Privatpersonen gegeben, die kleine Institutionen gegründet haben. Im Kanton Luzern hingegen sind die flächendeckenden Angebote später und auf Initiativen aus der Politik entstanden. Und so haben wir uns zum Kern vom Thema durchgegraben. Nämlich zur Frage, wie denn neue Angebote und Initiativen im Sozialwesen entstehen. In skandinavischen Ländern, erzählt mir der Matthias von Bergen, werden Innovationen viel schneller und flächendeckender eingeführt. Die Länder sind zentralistisch organisiert und somit werden Entscheide von der Politik gerade im grossen Stil fürs ganze Land getroffen. Bei uns funktioniert das ganz anders. Es gibt schon auch Innovationen aus der Politik, aber
sogar sehr viel häufiger als Innovationen, die von der Politik herkommt, sind Innovationen aus bestehenden Organisationen, wo neue Ideen, neue Angebote entwickelt und ausprobiert werden. Oder auch Initiativen von Leuten, die sehen, dass Leute aus dem Sozialbereich sehen, da gibt es ein Bedürfnis, da gibt es vielleicht auch eine Lücke. Und nachher auch eine neue Organisation gründen und probieren, mit der das Bedürfnis zu befriedigen.
Zusammenfassend gesagt, gibt es also drei Möglichkeiten, wie neue Innovationen ins Sozialsystem aufgenommen werden. Durch Weiterentwicklungen von Bestehendem, durch Initiativen von sehr aktiven PolitikerInnen und eben durch private Initiativen. Private Initiativen werden oft entweder von Betroffenen und Angehörigen oder von Fachpersonen angeregt. Zuerst werden sie von privaten Spenden oder Stiftungen finanziert.
Stiftungen zahlen in der Regel eine Art einen Beitrag für vielleicht 2-3 Jahre, für etwas Neues auszuprobieren, für eine Investition. Aber Stiftungen sind kaum bereit, langfristige Finanzierung sicherzustellen. Und dort ist eigentlich der Staat, sei es Kanton oder Stadt vor allem, die klassischen Finanzierer.
Für eine langfristige Finanzierung braucht es dann also in den meisten Fällen den Kanton oder die Stadt, die einsteigt. Und für das braucht es eine politische Mehrheit. Das ist für einige von diesen Pilotprojekten im sozialen Bereich das erklärte Ziel. Aber nicht für alle. Projekte wie Medina, Surprise oder Blindspot kommen ohne öffentliche Gelder raus.
Es ist auch so, dass wenn öffentliche Mittel im Spiel sind, in der Regel eine Leistungsvereinbarung gibt. Dort gibt es klare Rahmenbedingungen. Dort ist drinnen geschrieben, was ist die Leistung, wie sieht die aus. Und wenn, das, wenn man keinen Leistungsauftrag hat und keine Mittel von der öffentlichen Staat, dann ist man viel freier und muss sich nicht an die engen, zum Teil recht engen Vorgaben von so einer Leistungsvereinbarung halten und hat ja mehr Möglichkeiten.
Seht ihr Matthias von Bergen, Dozent an der Berner Fachhochschule im Bereich Soziale Arbeit, im Beitrag von der Irene Müller. Als nächstes stellen wir euch die Initiative «Sister Domestic Violence and Abuse in Bern» vor. Sie verzichten bewusst auf staatliches Geld. Wieso sie das machen und was ihr Plan ist, gehört nach unserem ersten Song. Money Matter mit denen, was gut geht.
Denen, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig, für dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und drum geht so denen nicht besser, was gut geht. Denen, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig, für dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und drum geht so denen nicht besser, was gut geht.
Ihr hört Subkutan und wir knüpfen uns heute das Schweizer Sozialwesen vor. Als nächstes porträtieren wir ein Angebot, das ganz explizit auf staatliche Unterstützung verzichtet. Und jetzt ein Hinweis. Im nächsten Beitrag über rund 4 Minuten wird von intimer Gewalt gedreht sein. Sie wird aber nicht explizit beschrieben. Und mit dem steigen wir ins Thema ein. In der Schweiz gibt es rund 20'000 Straftaten pro Jahr im Kontext von häuslicher Gewalt, Dunkelziffern nicht inbegriffen. Vor über 2,5 Jahren hat die 30-jährige Annie Sister Domestic Violence and Abuse Bern gegründet. Sie organisieren regelmäßige Treffen für weiblich gelesene Personen, die von intimer, sprich partnerschaftlicher Gewalt betroffen sind. Bei den Treffen von Sister Domestic Violence and Abuse Bern geht es darum, Erfahrungen zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen. Im Moment sind es jeweils rund 45 weiblich gelesene Personen. Außergewöhnlich ist, dass der Verein von Betroffenen für Betroffene geleitet wird. Und dass sie ganz bewusst darauf verzichtet, sich von der öffentlichen Hand zu finanzieren. Wieso verzichtet sie auf das? Als Verein, der 2023 den Young Curtis Award gewonnen hat und mit dem offensichtlich Anerkennung geniesst. Wir wollten es genauer wissen und haben die Gründerin Anni zum Gespräch getroffen. Ein Beitrag von Hüseyin Heidemir.
Anni hat ein bewegtes Leben hinter sich. Sie hat selber intime Gewalt erfahren. Das hat einen Einfluss für ihr Leben. Sie ist deswegen unter anderem für 2 Jahre ins Ausland gezogen, um Abstand zu gewinnen. Und hat später Menschenrechte und internationales Recht studiert. Ihr Studium hat sie mit dem Master of Arts in Human Rights abgeschlossen. Heute setzt sich Dani mit dem Verein Sister Domestic Violence and Abuse Bern als Betroffene von intimer Gewalt selber für andere weiblich gelesene Personen ein. Sie alle haben ähnliche Geschichten von intimer Gewalt erlebt. Der Verein wird ohne Finanzierung von Steuergeldern geführt, und zwar mit Crowdfunding und kleineren Beiträgen von Stiftungen. Aber wo liegen die Vorteile, wenn man kein Geld vom Staat in Anspruch nimmt? Niederschwelligkeit, mehr Empathie und Verständnis für ein Land, sagt Anni. Und bei staatlicher Opferhilfe, wie sieht es dort aus?
Ich habe von ganz vielen Betroffenen gehört, die zur Opferhilfe sind gegangen und sich danach haben behandelt gefühlt wie als wären sie Roboter. Also dort bekommt man weder Verständnis noch einen Moment, wo man mal durchschnaufen kann, sondern das, was die Opferhilfe bieten kann, ist halt vor allem eine Beratung, was man alles zu gut haben kann, wenn man Betroffene ist, oder eine Weitervermittlung zum Beispiel an Rechtshilfe.
Hier das Opfer, Tatexpertin. So entsteht ein Machtgefälle. Anni betont aber, dass sie keinen Vorwurf macht gegenüber den Mitarbeiterinnen. Ein grosses Problem sei, dass generell zu wenig Mittel zur Bekämpfung von intimer Gewalt zur Verfügung steht. Sie zeigt uns einen weiteren Vorurteil auf.
Der Unterschied zu uns ist, dass wir alle Betroffenen als Expertinnen begreifen, also als Expertinnen von intimer Partnergewalt durch die eigene Erfahrung.
Dani hat sich ihre Masterarbeit mit der Schweizer Staatspraxis in Bezug auf gewaltbetroffene Mütter und Kinder beschäftigt. Sie hat sich also intensiv mit dem staatlichen Schutz vor Gewalt für Frauen und Kinder auseinandergesetzt. Und sie kommt zum Schluss, dass die Opfer nicht genug geschützt werden. Der Schweizer Staat sei nicht feministisch und ergreift zu wenig Partei für die Opfer von intimer Gewalt. Dani nennt Beispiele von gewaltbetroffenen Müttern aus der Gruppe von Sisters Domestic Violence and Abuse Bern.
Und da kommt einfach Geschichte nach Geschichte, wo die Mütter und die Kinder dazu gezwungen werden, bis das Kind das 18. Lebensjahr hat erreicht, in Kontakt zu einem gewalttätigen Vater zu sein. Und das ist keine schöne Kindheit, das ist keine sichere Kindheit. Und auch für eine Frau, die in der Beziehung so viel Gewalt hat erlebt, extrem Angst hat vor dem Ex-Partner, die Frau nachher von durch Zivilgerichtsentscheiden oder durch Cash-Entscheiden dazu gezwungen werden, ihre Kinder jede Woche abzugeben. Der Schweizer Staat nimmt nicht Partei ein für gewaltbetroffene Frauen, obwohl wir eben unter internationalem Recht Verpflichtung dazu hätten.
In der Gruppe von Sisters Domestic Violence and Abuse Bern kommen lauter andere Geschichten von Betroffenen zusammen, die vom Staat zu wenig geschützt worden sind. Die Schweiz hat 2018 die Istanbul-Konvention unterzeichnet. Die verpflichtet alle Länder, verbindliche Rechtsnormen zur Verhütung und Bekämpfung von häuslicher und intimer Gewalt durchzusetzen. Die Umsetzung von der Istanbul-Konvention wird von verschiedenen NGOs in der Schweiz stark kritisiert. So schreibt Human Rights 2021, dass insbesondere Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen, LGBTQ+-Menschen und ältere Personen nicht genug geschützt werden durch Angebote in der Schweiz. Sister Domestic Violence and Abuse Bern wollen darum feministisch, parteiisch, laut und kritisch für Betroffene einstehen. Dann ist überzeugt, dass das nicht der Logik vom Staat entspricht. Genauso überzeugt ist sie, dass sie auch in Zukunft weiter Möglichkeiten werden finden, dass ihr Verein finanziell unterstützt wird. Von Privaten und Stiftungen. Und trotzdem bleibt Dani
optimistisch, realistisch, hässig.
Hässig. Wir sind immer noch hässig. Sehr gut. Okay, also.
Anni, die Gründerin von Sister Domestic Violence and Abuse Bern. Mehr Infos zum Verein und ihren Treffen findest du auf unserer Homepage. Dort findet ihr auch der Anni ihre Masterarbeit und den Link zu der Istanbul-Konvention. Und eins darf jetzt schon versprochen sein. Vom Engagement von der Anni wird man in Zukunft in der Öffentlichkeit noch mehr hören. Sie leidet erst gerade rechtlos.
Kommen wir zu unserem nächsten Lied. Angela Runcadene, auf Deutsch «Frau der Schmerzen» von der türkischen Sängerin Bergen. Sie war während der 80er Jahre erfolgreiche Sängerin in der Türkei gewesen. Das Lied schildert ihr von intimer Gewalt zeichnete Leben. Ihr Leben hat mit einem schrecklichen Femizid geendet, was damals in den 80er Jahren, Ende 80er Jahre, zu riesigen Protesten in der Türkei geführt hat. Wir hören Angela Runcadene.
Wir hören Subkutan und wir beleuchten heute Vor- und Nachteile für soziale Angebote, wenn sie durch den Staat finanziert werden. Ein Projekt, das es von Anfang an darauf angelegt hat, nach einer Pilotphase mit staatlichen Geldern weiterzumachen, ist die Notschlafstelle Pluto. Der Verein RF Zürich hat das Projekt für 3 Jahre ins Leben gerufen und füllt damit eine Lücke im Sozialsystem. Pluto ist eine Notschlafstelle in Bern für Jugendliche und junge Erwachsene. Wie sie es geschafft haben, sich in diesen 3 Jahren zu beweisen und wo sie heute stehen, das hören wir im nächsten Beitrag. Wir haben mit der Berner SP-Stadträtin Barbara Keller geredet. Als Politikerin hat sie die Entwicklung hinter den Kulissen miterlebt. Ein Beitrag von der May Kulowatz.
Am frühen Abend öffnet die Notschlafstelle Pluto ihre Türen. Bis zu 7 junge Menschen zwischen 14 und 23 Jahren in Notsituationen können dort einen Platz finden. Sie bekommen eine warme Mahlzeit, am Morgen ein Frühstück, die Gelegenheit, sich zu duschen und ein Zimmer für die Nacht. Sie können ihre Wäsche dort waschen und sich über weitere Hilfsangebote informieren. Pluto soll ein Ort sein, an dem die Jugendlichen zur Ruhe kommen können. Autonomie und Niederschwelligkeit stehen im Vordergrund. Es braucht keine komplizierte Anmeldung und das Angebot ist komplett kostenfrei für die Nutzenden. Seit der Gründung vor 3 Jahren befindet sich Pluto in einer Pilotphase. Stadträtin Barbara Keller gibt uns Auskunft über die Finanzierung des Projekts.
Aktuell wird das Angebot von Stiftungen, kirchlichen Einrichtungen, Firmen und privaten SpenderInnen finanziert. Ein Teil der Betriebskosten kann durch die Abrechnung von Tagessätzen bei den zuständigen Sozialdiensten gedeckt werden.
Zudem betont Barbara Keller, dass der Vorstand viel ehrenamtliche Arbeit geleistet hat. Und das Konzept ist aufgegangen. In der Vergangenheit wurde befürchtet, man brauche keine Jugendnotschlafstelle, dass der Bedarf bereits gedeckt sei. Oder man baue eine Parallelstruktur zu bestehenden Angeboten auf. Pluto hingegen argumentierte, dass ihr Angebot niederschwelliger als vergleichbare Angebote ist. Zudem möchte man keine Parallelstruktur, sondern eine Ergänzung zu bestehenden Anlaufstellen schaffen. Barbara Keller sagt dazu:
Und gerade besonders junge Leute in schwierigen Lebenssituationen brauchen eben einen geschützten Ort, wo sie schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen. Das Pilotprojekt zeigt eins klar, es gibt Bedarf und das sehen auch die Behörden ein und gerade anhand der Nutzendenzahlen sieht wirklich die Notwendigkeit.
3 Jahre läuft das Pilotprojekt nun. Laut dem letzten veröffentlichten Jahresbericht des Vereins Rêve Sûr, sichere Träume, ist die Auslastung groß. Im Schnitt sind 6 der 7 Betten jede Nacht belegt. Das Projekt ist im Moment auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen. Außerdem ist die ständige Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten belastend. Jetzt soll sich daher etwas ändern. Barbara Keller sieht bei der zukünftigen Finanzierung klar den Staat in der Verantwortlichkeit.
Eine staatliche Finanzierung soll jetzt die kontinuierliche und professionelle Betreuung sicherstellen. Staat und Kanton müssen Verantwortung übernehmen und einen Beitrag zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit und sozialer Ausgrenzung leisten. Und das ist schlussendlich ganz klar eine staatliche Aufgabe.
Die Stadt hat der Jugendnotschlafstelle Pluto nun einen Betrag von 100.000 Franken zugesprochen, damit der Übergang von der privaten zur staatlichen Finanzierung implementiert werden kann.
Das Ziel ist es, dass Pluto nach der 3-jährigen Pilotphase, die jetzt vorbei ist, in ein stetiges Angebot mit dauerhafter Finanzierung übergeführt werden kann. Wo der Prozess aktuell steht, darf ich nicht im Detail kommentieren. Was ich kann sagen, ist aber ein laufendes Gespräch mit Stadt und Kanton,
sagt Stadträtin Barbara Keller. Zudem erklärt sie, der Kanton habe bereits zugestimmt, dass die anfallenden Kosten dem Lastenausgleich hinzugefügt werden. Das ist bereits ein großer Erfolg. Barbara Keller lobt zudem das Engagement des Vereins Rêve Sûr und das der Mitarbeitenden der Jugendnotschlafstelle.
Sie haben sich nicht davon abschrecken, dass es unklar ist, wie es mit diesem Angebot weitergeht. Und gerade das Engagement und die unermüdliche Arbeit hat vielen jungen Menschen nicht nur einen Zufluchtsort in schwierigen Zeiten gegeben, sondern auch das Gefühl, dass sie nicht allein sind.
Sagt die Berner Stadträtin Barbara Keller. Infos zu der Notschlafstelle Pluto findet ihr auf pluto-bern.ch. Es zeigt sich also, es braucht viel Engagement, einen langen Willen und Biss, um so ein Angebot in die staatliche Finanzierung zu überführen.
Und mit dem sind wir am Ende von dieser Sendung Subkultan. Wobei gleich noch nicht ganz.
Apropos. Wie immer an dieser Stelle gibt es noch einen Sendungstipp, passend zu unserem Thema.
Er kommt von Matthias Flückiger vom Spielladen Drachennest.
Zusammenspielen ist an sich schon etwas sehr Soziales, fördert das Gemeinschaftsgefühl und eignet sich super, um Leute mit den unterschiedlichsten Hintergründen zusammenzubringen und zu verbinden. Das gilt umso mehr, wenn das Spiel kooperativ ist und wir alle zusammen auf ein gemeinsames Ziel herarbeiten. So zum Beispiel Dorfromantik, mein heutiger Spieltipp für euch. Bei diesem Spiel legen wir zusammen eine idyllische Landschaft aus mit Wäldern, Wiesen, Seen und Flüssen und kleinen Dörfli, die mit herzigen Eisenbahnlinien verbunden sind. Verlieren können wir nicht, aber es gibt vorgegebene Ziele und wenn wir diese erfüllen, überkommen wir Punkte, die wir am Schluss des Spiels einlösen können, um neue Spielelemente für die nächste Partie freizuschalten. So verändert sich das Spiel von Mal zu Mal gängli und bleibt über manche Spielrunden abwechslungsreich. Dorfromantik ist super für Familien, aber auch für erwachsene Runden, die das Spielen erst gerade für sich am Entdecken sind.
Der Matthias Flückiger vom Drachennest empfiehlt das Videospiel Dorfromantik.
Das war unsere heutige Sendung Subkultan zum Thema Sozialwesen. Der Podcast zu dieser Sendung Subkutan findet ihr auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auf rabe.ch/subkutan.
Und heute in einer Woche wagen wir den Freifall. Naja, wir testen auf jeden Fall mal unsere Risikobereitschaft. Und wollen wissen, was ist eigentlich der Vorteil von Risikobereitschaft für die Lebensqualität? Und wie kann man Risikobereitschaft trainieren? Das erfährst du heute in einer Woche bei Subkutan. Gleicher Sender, gleiche Zeit. An dieser Sendung Subkutan hat Meik Kulowatz mitgearbeitet. Mein Name ist Irene Müller.
Und mein Name ist Hüseyin Aydemir. Tschüss zusammen.
Rabe.
Rabe. Radio Bern.
Rabe.
Rabe. Einfach gutes Radio.